Ja, worüber wollen wir denn heute Morgen sprechen im Gottesdienst? Was wäre denn euer Wunsch, wenn wir an Gemeinde denken? Über den Hirten und die Schafe? Nein, nein, nicht schon wieder. Der Günther kommt immer mit diesem Thema. Über die Armee und die Krieger im Heer des Herrn? Das kommt noch. Ich habe heute Morgen ein Thema für Männer und Frauen. Wir sprechen heute Morgen über, ach ja, eine Braut. Andrea freut sich. Ja, hast du gehofft, ja. Woran denkt man denn so, wenn man so ein Bild sieht, wie dieses hier, vielleicht an Aschenputtel, wie sie von dem Prinzen gefunden wurde und am Ende dann, ja, wie soll man sagen, errettet, zur Prinzessin, zur Königin gemacht worden ist. Oder jemand hat vielleicht den Film gesehen, Die Schöne und das Biest, nicht, wo sie dieses Biest küssen musste oder lieb gewinnen und dann auf einmal entpuppte sich daraus ein Prinz, Froschkönig. Also wir haben so unsere Ideen, nicht, und unsere Vorstellungen. Woran denkt ihr? Und damit das klar ist, das ist heute Morgen nicht nur ein Frauenthema, will ich ganz kurz erklären und erzählen, dass ein Mann, John Eldridge, ein Buch geschrieben hat vor vielen Jahren, das heißt Der ungezähmte Mann. Also Gemeinde ist nicht nur für Frauen, Gemeinde ist auch für Männer. Und er beschreibt in diesem Buch Folgendes. Männer haben drei Wünsche. Nummer eins, einen Kampf kämpfen. Das ist ein Abenteuer. Einen Drachen erlegen. Ein Biest besiegen. Und eine Prinzessin erobern. Das wären so die drei Wünsche, die Männer haben. Nicht? Ihr Männer, lasst uns den Kampf kämpfen, den Drachen besiegen. Manchmal ist der Drache auch in uns. Den müssen wir auch besiegen. Und wir wollen eine Prinzessin erobern. Und das Zweite ist, was wollen Frauen? Teil eines Abenteuers sein, also mit dem Prinzen zusammen unterwegs. Sie wollen erobert werden. Sie wollen teilnehmen. Einfach an einer spannenden Geschichte. Ja, wenn wir an diese Braut denken, die die Gemeinde ist, dann müssen wir natürlich über beide sprechen. Wir müssen über die Braut sprechen und wir sprechen über den Bräutigam. Und wir wollen uns überlegen, wie das so ist. Ich weiß, ich komme aus einem kleinen Dorf, nicht? Und vor vielen Jahren noch, dann ist die Hochzeitsgesellschaft, wenn die dann so zur Kirche zog, als Hochzeitszug durch das ganze Dorf gezogen. Und wir standen dann rechts und links, so wie die Leute hier am Tor hinten, und haben geguckt. Was haben wir denn geguckt? Den Bräutigam, wie schön der gekleidet war, was der für einen schönen Anzug hatte oder vielleicht für eine nette Krawatte oder Fliege. War das ehrlich das Wichtigste an dem Tag? Nee. Das Wichtigste war die Braut. Der Bräutigam, der tauchte ein wenig in den Schatten an diesem Tag, weil das ist der Tag der Braut. Und dann haben wir natürlich geguckt, was hat die für ein Hochzeitskleid an und ja. Und dann, ach, die beiden Kinder da, nein, was sehen die süß aus. Aber die Braut, das ist der Tag der Braut, der Hochzeitstag. Also, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir dann da gestanden haben, nicht, und geschaut. Den anderen war das manchmal ein bisschen peinlich, dass die alle so in der Schlangenreihe mit dem Bräutigam und der Braut gehen mussten. Aber es war auf der anderen Seite auch schön. Und schaut mal hin, so diese netten Mädchen, nicht? Die Jungfrauen, die weißen Kleider haben, nicht? Wir erinnern uns plötzlich an die Geschichte der 10 Jungfrauen in der Bibel. Die warteten auf den Bräutigam zusammen mit der Braut. Und dann kam der Ruf, der Bräutigam kommt. Der Bräutigam hat eine außergewöhnliche Liebe zu seiner Braut. Da sagt sie im Hohen Lied, Kapitel 7, Vers 11, sie spricht, mein Freund ist mein und nach mir steht sein Verlangen. Er verlangt nach mir, er freut sich auf mich, er liebt mich. Und ihr Lieben, das ist natürlich Jesus, der uns liebt, der sein Leben gibt. Ihr seid meine Freunde. Ich gebe mein Leben für euch. Paulus im Römerbrief, wenn er sagt, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Er liebt seine Braut, die Gemeinde. Er liebt sie unglaublich. Sein Verlangen steht nach ihr. Und wisst ihr, dass Jesu Verlangen auch heute, nach uns steht, der verlangt nach seiner Gemeinde heute. Der sehnt sich nach dir und mir. Der freut sich, wenn wir ihn hier ehren im Gottesdienst und wenn seine Liebe uns erreicht und mit Gegenliebe erwidert wird. Und haltet das fest. Es geht alles mit seiner Liebe zu uns los. Manchmal sind Christen da und sagen, oh, ich glaube, ich muss doch ein bisschen mehr lieben und ich muss mich anstrengen und ach, ich muss mich anstrengen, damit er mich auch liebt. Und ja, ihr Lieben, brauchst du bei Jesus nicht. Er hat dich immer zuerst geliebt. Er hat dich sogar schon geliebt, als du noch gar kein Kind Gottes warst. Er liebte dich als Sünder. Wen hatte er denn als Freunde? Zöllner und Sünder waren seine Freunde. Die hat er angenommen, nach denen verlangte er. Und er verlangte nach uns schon, als wir ihn noch gar nicht liebten. Und darum geht alles immer von seiner Liebe aus. Und wenn du morgens aufstehst, dann betest du hoffentlich, wie ich auch morgens. Danke, Herr, du liebst mich heute Morgen schon. Und ich bin weder gewaschen noch rasiert, noch habe ich irgendwas für dich geleistet. Danke, du liebst mich schon. Und das ist dann mein Antrieb, dass ich ihn wieder liebe. Versteht ihr? Es geht von seiner Liebe aus. Er verlangt nach mir und ich liebe ihn wieder. Und das gibt mir Kraft, weiterzugehen und auch durch schwere Zeiten zu gehen, weil der Bräutigam liebt mich. Und dann das Zweite. Er gibt sich für mich hin. Er liebt mich so sehr, dass er bereit ist, für mich zu sterben. Und Paulus macht diese Anlehnung nachher im Epheserbrief Kapitel 5, wenn er über Ehemänner spricht und sagt, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus seine Gemeinde geliebt hat. Und was war das denn für eine Liebe? Eine Liebe, dass er sein Leben für sie gab. Echt, also immer wenn ich diesen Vers gelesen habe, ich fühlte mich überfordert, ganz ehrlich. Ihr lieben Frauen, ihr müsst einfach verstehen, das ist eine Überforderung für uns Männer. Das kriegen wir eigentlich nicht hin, dass wir unsere Frauen so lieben, dass wir für sie sterben würden. Also, naja, wir üben das immer wieder ein Stückchen, ja, und versuchen ein wenig mehr auch Liebe zu zeigen. Aber es ist ein lebenslanger Prozess und ich muss ehrlich gestehen, ich konnte meine Frau nie so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Das ist ein zu hoher Anspruch. Das kriegen wir nicht hin. Vergebt uns, seid barmherzig mit uns. Es klappt nicht. Aber ich verstehe dieses Beispiel, dass Jesus sagt, guck mal, das wäre das Ziel. Gib dich, Mann, so in deiner Ehe der Frau hin, wie Christus, da kannst du dich orientieren, auch wenn du immer zugeben musst, ich schaff's nicht. Das ist zu viel. Aber der Mann soll seine Frau so lieben, dass er stirbt. Und Mama stirbt er vielleicht, gerade auch gestern Abend, nicht? Anstelle dann Dortmund-Bayern zu gucken, hat er vielleicht sich entschlossen, gestern Abend bei einem Zoom-Seminar dabei zu sein, das ich gestern Abend hatte. Und ich fand das ganz cool. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da hatten wir Hauskreis. Auch hier in Hagen vor ganz vielen Jahren bei Geschwistern, die kennt ihr, glaube ich, gar nicht mehr. Und das war immer eine spannende Geschichte, weil der Hauskreis war mittwochsabends. Und wisst ihr, was mittwochsabends ist? Champions League. Damals war es Europapokal. Ach, das war für den Bruder, der dabei war, der so ein Fan war. So unglaublich hart. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was wir machen? Wir fangen ein bisschen früher an, dass du nur die erste Halbzeit verpasst und dann kannst du die zweite gucken. Also man kann ja da einen Kompromiss finden. Ja, aber das ist ein Opfer für Männer, wenn die mit euch abends auf dem Sofa sitzen und da läuft Bayern gegen Dortmund. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist hart, das ist ein Sterben, versteht ihr? Das müsst ihr auch so werten. Da sterben wir. Klar, ihr schüttelt jetzt verständnislos den Kopf und sagt, wie kann man nur? Das ist na gut, dann bist du halt kein Fußballfan. Ist so. Aber ja, das ist so ein Bild, dass wir lernen zu sterben, wie Christus für uns gestorben ist. Und wir sterben täglich, sagt Paulus. Es gibt jedes Mal immer wieder neue Dinge, die unser alter Mensch ablegen muss, damit wir Jesus immer besser darstellen. Aber der Bräutigam, der verbreitet auch unglaubliche Freude. Es gibt einige Verse, ich freue mich immer über diese Verse, da geht es um Johannes den Täufer, nicht? Und um Jesus. Und dann sagt hier der Johannes, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams. Und Johannes der Täufer meint sich jetzt hier selber, der daneben steht, der dasteht und ihn hört, freut sich hoch über die Stimme des Bräutigams. Er sah Jesus kommen, das Lamm Gottes, und sagte, da kommt der Bräutigam. Und ich freue mich so unglaublich, ich bin der Freund des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich meine, der Trauzeuge ist doch an dem Tag gar nicht die wichtigste Person, oder? Klar, der hat eine Rechtsaufgabe, der muss dann bezeugen, dass die sich Ja-Wort gegeben haben, aber der ist nicht wirklich wichtig. Er ist der Freund des Bräutigams. Der freut sich. Er freut sich, dass der Bräutigam heiraten darf. Und ihr Lieben, das ist doch auch unsere Freude. Wir als Freunde Jesu, wir freuen uns, wenn mehr Menschen zur Gemeinde dazukommen, dass die Gemeinde wachsen kann, dass der Bräutigam Freude hat an seiner Braut. Wir freuen uns, wenn Christen ihr Leben ordnen, wenn sie sagen, ich möchte mit Jesus wirklich ganze Sache machen und nicht nur so halbherzig und so mit halber Kraft und mit halbem Sinn auf jeden. Nein, ganz. Da freut er sich und ich freue mich mit. Ich habe von einem jungen Mann gehört, der heiratete und er hatte auch ein paar gute Freunde. Und wie das dann so ist, man macht so Junggesellenabschiede, aber weil sie gläubige Jungs waren, wollten sie das nicht mit Alkohol, sondern sie wollten ihrem Freund was richtig Cooles machen. Und sie wussten, der Freund, der in Bielefeld lebt, war ein Fan von Theo Lehmann. Theo Lehmann, dieser alte ostdeutsche Pastor, nicht, zur DDR-Zeit, der das Lied geschrieben hat, auch jedes Denkmal mal fällt, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Nicht? Er hat ja sehr mutig dort im Osten Deutschlands gekämpft. Er ist auch mittlerweile über 80. Aber da hatten die Idee, wir machen einen Junggesellenabschied für unseren Freund mit Theo Lehmann. Da sind die an einem Morgen von Bielefeld nach Chemnitz gefahren, nach Sachsen, und haben mit Theo Lehmann gefrühstückt. Das war ihr Junggesellenabschied. Die Freunde haben das organisiert, weil sie sich so freuten, weil der wird ja übermorgen heiraten. Aber wir machen ihm nochmal eine Freude. Der darf mit Theo Lehmann frühstücken und darf dem nochmal ein paar Fragen stellen. Alter Vater in Christo, wie hast du denn das alles überstanden? Das ist eine coole Geschichte, ja? So eine Idee zu haben und den Freund, ja, der zu begleiten in eine Situation hinein, wo er nochmal etwas Außergewöhnliches erlebt. Also fand ich eine starke Geschichte, die ich da von diesen Jungs gehört habe. Ja, der Bräutigam, der freut sich auf die Braut und der Freund steht daneben und freut sich mit. Diese Freude, sagt Johannes, ist erfüllt. Wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen, sagt Jesus selber mal, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Wie können die fasten? Wie können die traurig sein? Der Bräutigam ist da. Also er wollte den Pharisäern sagen, meine Jünger fasten jetzt nicht. Die freuen sich, dass ich da bin. Wir werden jetzt Körner essen aus dem Feld. Wir werden zusammen sein. Ja, wir brauchen kein Leid tragen, weil ich bin da. Und ihr Lieben, das ist doch wunderbar. Jesus, der Bräutigam, wenn der in unserem Leben da ist, wenn er der Herr ist und er als Heiland mit mir geht, dann muss ich doch keine Sorge haben. Da geht's mir doch gut. Und das, die gute Nachricht ist die, Jesus ist da. Der ist da, wenn du wieder in die Schule musst. Musst du wieder in die Schule oder noch nicht? Ja? Okay, hoffentlich, ja. Hoffentlich, oder? Oh ja. Ah, okay, so. Ah, okay. Also manche blieben ja jetzt lieber zu Hause, nicht? Homeschooling by self-doing oder irgend sowas, ne? Wäre ja eine coole Geschichte, ja. Genau. Ich hatte euch schon gesagt, dass ja in Hessen das Ganze folgendermaßen genannt wird, nicht Homeschooling, sondern SIS, Schule im Schlafanzug. Ja, das geht dann gut. Da kann man morgens um 8:45 aufstehen, wenn um 9 das Zoom-Meeting in der Schule anfängt und sitzt da noch mit. Aber dann ist es schwierig, wenn der Lehrer dann sagt, bitte alle mal aufstehen. Ja. Also, ja, Jesus ist da. Er ist in jeder Situation da, an der Arbeit, in unserem vielleicht im Moment zurückgezogen sein. Er ist da, der Bräutigam ist da. Und wir dürfen mit ihm leben. Wir dürfen mit ihm in Verbindung sein. Er freut sich. Es kommt die Zeit, da werden sie fasten, sagt er. Ja, die Trauerzeit kam auch und die Zeit, wo sie Kämpfe hatten, kam. Und ne, wir lesen in der Apostelgeschichte einige Male, dass sie beteten und fasteten, einfach um sich auf Gott hin zu konzentrieren und auszurichten und sagen, Gott, wir brauchen jetzt dein Eingreifen. Du musst uns bitte helfen. Hol den Petrus und den Johannes aus dem Gefängnis raus. Und Herr, jetzt sind wir hier mit 6 Leitern in Antiochia. Was hast du mit uns vor, Gott? Gib uns deine Nachricht. Und dann sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe, als sie beteten und fasteten. Das war eine ausgesprochen starke Zeit, dass Gott, der angesprochen wurde, auf den sie sich ausrichteten, dass er ihnen begegnete. Und dann ein Wort aus Jesaja 62, wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird der Herr, dein Gott, sich über dich freuen. Die freudige Erwartung. Was meint ihr, was das für eine Freude ist für unseren Herrn Jesus, wenn wir dann endlich bei ihm sind? Er ist jetzt ja hier in ihm und unsichtbar ist er auch bei uns, aber dann werden wir live bei ihm sein. Dann fängt das große Hochzeitsmahl an. Im Moment sind wir ja nur verlobt. Wir sind noch nicht verheiratet mit Jesus, ne, wenn ich es mal so sagen darf. Und der Verlobungsring, den ihr alle tragt, der ist in Epheser 1,13 beschrieben. In Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das ist der Verlobungsring. Welcher das Unterpfand, ne, ein Ring ist immer so ein Versprechen, so ein Pfand, unseres Erbes ist, zur Erlösung, dass wir das im Himmel einlösen. Also der Heilige Geist in dir ist heute der Verlobungsring für dich als Braut. Und das wird erfüllt bei der Hochzeit im Himmel. Na? Meine Frau und ich, wir zogen ein in Hagen-Eilpe vor über 40 Jahren in ein Haus. Und dann sind wir dann so von Wohnung zu Wohnung gegangen und haben uns vorgestellt. Und dann, wie geht's Ihnen denn? Sind Sie denn hier alleine oder haben Sie? Und dann sagt eine Frau, nein, ich lebe wohl hier, aber ich bin verlobt. Ach, schön. Wie lang denn schon? Und dann zögerte sie so einen Moment und sagte, ja, 10 Jahre. Guck, meine Frau sagt, 10 Jahre? Hochzeit? Ja, irgendwann. Willst du 10 Jahre verlobt sein? Ey, wenn du schon jemanden hast, mit dem du befreundet, verlobt bist, dann willst du doch irgendwann, ne? 1 Jahr, 2 Jahre, das kann ich ja nachvollziehen, aber 10 Jahre? Nee. Also, dann will man zur Hochzeit. Und dann soll das auch ein Ziel haben. Und das ist das Ziel, das Jesus mit uns hat. Wir kommen an. Er freut sich als Bräutigam auf diesen Tag. Der Bräutigam freut sich über seine Braut. Und so wird der Herr, dein Gott, sich über dich freuen. Wisst ihr, dass heute die Engel im Himmel schauen und bewundernd, bestaunend, Paulus an die Thessalonicher schreibt das mal, dass die staunen, dass Christus bewundert wird in seiner Gemeinde, weil er sich dort verkörpert, weil er sich da verherrlicht. Und die Engel im Himmel, die staunen über das, was Gemeinde Gottes in dieser Welt ist, über diese Liebe, weil das kennen sie ja nicht. Sie sind ja nicht durch diesen Weg der Erlösung gegangen, sind ja nicht von ihrer Sünde befreit worden. Sie können nicht so ein Jubellied der Erlösung singen, haben die ja nicht. Aber wir können das. Und die staunen, die Engel, über diese Beziehung, die wir mit unserem Bräutigam Jesus haben. Und die staunen über die Beziehung, die wir als Gotteskinder untereinander haben. Und die staunen über die Leidenschaft, die wir haben, dass wir immer noch wollen, dass mehr dazukommen. Weil bei den Engeln ist das ja statisch, da kommen keine mehr dazu oder weg. Ja, das ist immer das Gleiche. Die staunen. Und wir werden, Christus wird bewundert in uns. Wäre doch schön, nicht, wenn sich die Engel nächste Woche wieder wundern bei dir oder bei mir, dass wir so eine Liebe zeigen. Wir können Bewunderung im Himmel auslösen. Ey, finde ich irgendwie einen coolen Gedanken. Ja, guck mal, da ist einer wieder so voller Liebe zu Jesus, dass der mit seinem Nachbarn, der eigentlich ärgerlich auf ihn ist, trotzdem ein Wort wechselt und dem sogar einen Kuchen schenkt. Was für eine Liebe. Ich wundere mich, sagt der Engel. Ist ja unglaublich. Ja, Christus wird bewundert in seinen Heiligen. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Der Bräutigam erwartet seine Braut, freut sich. Eines ist sicher, er kommt. Gleichnis der 10 Jungfrauen, wir gehen dem Bräutigam entgegen. Und das neue Jerusalem wird eines Tages wie eine geschmückte Braut für ihren Mann sein. Also auch das wird sich wunderbar herrichten, dieses neue Jerusalem. Da bist du Teil davon. Ja, dann wird die Braut noch mal größer werden, nicht? Gott spricht ja auch im Alten Testament von Israel als seiner Frau. Da spricht Gott auch von, ja? Also was wird das sein im Himmel? Die Gemeinde, das Volk Israel, das neue Jerusalem, alles zusammenhängend, ist die Braut von Jesus. Geht irgendwie über meinen Verstand, muss ich sagen. Ist mir zu groß. Ein bisschen was für euch Experten. Ein Fünftel der Bibel ist Prophetie, also das Kommen von Jesus wird in jedem fünften Vers der Bibel beschrieben. Denkt an die ganzen Texte aus dem Alten Testament. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja und so weiter. Ja. Die Jungs, Mädchen, könntet ihr die aufsagen, so diese 5 Großen und 12 Kleinen? Wär mal wert, ha? Coole Nummer, ne? Ein Drittel der Prophetie handelt vom zweiten Kommen Jesu. Das sind also insgesamt 7% der ganzen Bibel. Jeder 15. Vers der Bibel spricht davon, dass Jesus wiederkommt. Für die Gemeinde als Herr und König und Bräutigam und für sein Volk Israel als Messias. Und für die Welt als Richter. Ja, er kommt ja in dreifacher Form. Für die Gemeinde als Bräutigam, für Volk Israel als König und für die Welt als Richter. Hatten wir in der Offenbarung. Das zweite Kommen Jesu wird 8-mal mehr erwähnt als sein erstes Kommen. 8-mal mehr. 318 Verse allein im Neuen Testament sprechen davon, dass Jesus wiederkommt. Er kommt in 2 Phasen. Das, glaube ich, kennt ihr mittlerweile. Er kommt unsichtbar als Bräutigam in der Entrückung seiner Gemeinde für seine Gemeinde. Und er kommt sichtbar als König für Israel, wenn er auf dem Ölberg erscheint und als Richter der Menschen sichtbar. Braut, das sind wir. Schauen wir die Braut noch mal ein wenig an. Sie gehört dem Bräutigam. Darf man das fast nicht mehr sagen, ne? Ich gehöre doch keinem. Ich bin frei. Ich gehöre dem Bräutigam. Naja, Paulus schreibt es so, dass ihr eines anderen seid. Ihr gehört einem anderen, sagt er den Römern, Christen, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Wir gehören einem anderen. Seit du Christ geworden bist, gehörst du dir nicht mehr selber. Du gehörst jetzt einem anderen. So wie die Braut dem Bräutigam gehört. Es ist meine Braut, es ist meine Frau. Ich kann er mit Stolz und Freude sagen. Klar, das heißt nicht, dass er machen kann, was er will und dass er sie jetzt über sie verfügt und ja, sie irgendwie einsperrt oder was auch immer. Ja, nein, sondern sie gehören zusammen. Sie gehört ihm. Es ist seine Braut. Sie liebt ihn und wie weiß ich geliebt. Da nochmal dieser Vers, mein Freund ist mein und nach mir steht sein Verlangen. Und wenn wir jetzt Epheser aufschlagen würden, ihr Lieben, wo da von den Männern steht, dass sie ihre Frauen so sehr lieben, dass sie für sie sterben könnten, dann ist es doch für eine Frau eigentlich was Leichtes, für ihren Mann so zu lieben. Und ihr Frauen, gute Nachricht, ihr müsst nicht sterben. Ihr sollt leben. Für den Mann zu leben. So schreibt es Paulus. Ich weiß, bei allen Konflikten und allen Schwierigkeiten, die es in Ehen gibt, ist das nicht immer so ganz leicht umzusetzen. Aber der Heilige Geist hilft uns, hier uns immer wieder am Bild von Jesus und seiner Braut zu orientieren. Und auch hier muss ich sagen, ist das ein täglicher Kampf. Das ist so. Aber das ist, was Jesus meint. Er sagt, ich liebe meine Braut so sehr, dass ich für sie sterbe. Und meine Braut, die Gemeinde, liebt mich so sehr, dass sie für mich in dieser Welt lebt. Die lebt das Leben von Jesus, die Auferstehung. Sie lebt mein Zeugnis. Sie lebt meine Kraft. Und die Braut wird vorbereitet. Und das ist nur was uns betrifft. Ne? Ihr kennt diese Zeremonien, wenn dann das Brautkleid irgendwann kommt und die Braut dann das Kleid anzieht. Und es gibt so manche Sitten, dass der Bräutigam das vorher nicht sehen darf und so. Und da ist ein bisschen Aberglaube drin. Also von daher. Aber Paulus schreibt, ich habe euch mit göttlichem Eifer geeifert. Ich habe Eifer um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt. Interessant, dass Paulus sagt, ich habe euch diesen Manne verlobt. Das habe ich euch vorhin erklärt, der Heilige Geist. Damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Also die Braut bereitet sich vor auf die Hochzeit, auf die Begegnung mit dem Bräutigam. Sie bereitet sich vor, indem, nochmal Epheser 5, der Bräutigam auch dafür sorgt, Jesus tat dies, um sie, die Braut, als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Also, das kriegen wir ja als Gotteskinder und erlöste Menschen von Jesus gar nicht hin, dass wir heilig und makellos wären. Das ist ja nicht in unseren Fähigkeiten und unseren Möglichkeiten. Niemand von uns kommt am Ende aus eigener Heiligkeit bei Jesus heilig an, wenn wir nicht seine Heiligkeit bekommen würden. Darum kann Paulus selbst den unheiligen Korinthern schreiben, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Schreibt er diesen unheiligen Korinthern, deren Leben so schrecklich daneben ging. Aber er sagt, ihr seid geheiligt, durch Christus seid ihr geheiligt. Wir kommen nicht an wegen unserer Heiligkeit dort oben, wir kommen an wegen seiner Heiligkeit. Wir werden vorbereitet durch ihn, dass wir uns immer wieder an ihm orientieren, an ihn halten und mit ihm leben. Ohne Flecken und Runzeln. Na, da muss ich euch gleich noch was erzählen über Flecken auf dem Hochzeitskleid. Sie wird vorbereitet, die Braut, Paulus an die Thessalonicher, dass euer Geist samt Seele und Leib werde unsträflich bewahrt, werde rein bewahrt, werde heilig bewahrt bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Paulus betet ja am Schluss dieses Briefes und sagt, ich wünsche mir so sehr, dass ihr so ganz komplett so nach Geist, Seele, Leib bewahrt bleibt bis auf die Ankunft unseres Herrn Jesus rein. Pass aufs Brautkleid auf. Ich nehme mich mal mit zum 2. Dezember 1977. Das war der Tag unserer standesamtlichen Hochzeit. Esther und ich waren auf dem Weg zum Standesamt. Also ich gebe euch mal einen Tipp, heiratet nie im Dezember, ist eine blöde Zeit. Also es hat geregnet, es war neblig, es war doof. Also habt ihr im Dezember geheiratet?
Ja.
Und es war gut?
Ja.
Okay, ich widerrufe alles, was ich gerade gesagt habe. Also unser zweiter war Käse. Und dann ab zum Fotografen. Ja, war ja dann so, man musste dann standesamtlich und Fotograf anschließend und dann Hochzeitskleid schon mal an am Freitag, ehe dann Sonntag die Hochzeit kam. Ja, wie es dann so war, Autotür zu, Hochzeitskleid dazwischen. Da standen meiner Frau schon Tränen in den Augen. Weil eins geht gar nicht, dass das Hochzeitskleid befleckt ist. Aber sie hatte sich sehr schnell gefasst. Und findig, wie sie war, hatte sie schon eine Lösung. Sie würde diesen blöden Schmierfleck, bisschen ölig, in einer Falte am Sonntag verstecken. Weil reinigen ging ja nicht mehr. Und rausschneiden wäre auch doof. Also müssen wir den irgendwie... Das war jetzt ihre Lösung, Gott sei Dank. Und dann ging es am Sonntag doch mit der Hochzeit am 4. Dezember einigermaßen ordentlich. Zwei kleine Kinder haben dann so den Schleier getragen und so. Das war okay. Aber was für ein Drama. Vor der Hochzeit Hochzeitskleid beschmutzt. Puh. Ihr Lieben, Jesus sorgt dafür, dass wir mit einem Hochzeitskleid bei ihm ankommen. Und weil wir ihn lieben, werden wir uns entscheiden und auch mühen, dass wir unsere Kleider unbefleckt halten. Und damit ist gemeint unsere Beziehung zu Jesus. Was befleckt uns? Heute Nachmittag habe ich die Chance, über den Herrn Jesus im Garten Gethsemane zu sprechen. Und ich muss über die Jünger sprechen, die da unter dem Baum schlafend liegen und nicht mit ihm beten. Schläfrigkeit befleckt uns. Wenn unser Blick nicht so auf Jesus geht, wie er sollte. Von daher nochmal die Einladung, kommt zum Gebet am Dienstag und Donnerstag. Der Spielfilm ist nicht so wichtig. Beten ist wichtig. Schläfrigkeit macht uns unrein, lässt uns nachlässig werden, verhilft, dass wir nicht wirklich den Blick auf Jesus behalten. Ja, ich weiß, so ein Tag Arbeit ist auch anstrengend und abends um 8 Uhr nochmal donnerstags zu beten, ist auch mühevoll und kostet im Moment Überwindung. Aber wer es macht, merkt um 20.45 Uhr, wird beten nur eine Dreiviertelstunde. Wie froh und dankbar er ist und wie er dann ruhig schlafend ins Bett gehen kann. Also ich würde sagen, jetzt will ich nicht sagen, Gebetszeit ist das beste Schlafmittel, das wäre auch nicht gut. Ist auch noch keiner eingeschlafen, soweit ich weiß, dabei. Aber ja, du kommst runter, du gibst alles ab im Gebet und es ist gut. Weg damit. Also nicht schlafen, wie die Jünger im Garten Gethsemane. Wachet und betet. Also achte auf deine Gedanken, dass da nichts an unreinen Gedanken und an Worten und Handlungen da reinkommt. Und lasst euch einfach an dieser Stelle herzlich einladen. Noch eine Geschichte so gegen Ende jetzt. Ich habe vor einiger Zeit ein Seelsorgegespräch gehabt mit einer 80-jährigen lieben Christin. Ist nicht hier bei uns gewesen. Und nach einer Predigt über Vergebung und auch, dass wir lernen müssen, uns selber zu vergeben, wenn Dinge waren in der Vergangenheit, kommt sie zu mir und sagt, ich habe das alles gut verstanden. Ich habe allen vergeben, aber eins kann ich nicht. Ich kann mir die Sache, die vor 40 Jahren passiert ist, nicht, sie war 80, jetzt vor 40 Jahren war sie 40, die kann ich mir nicht vergeben. Ich sage, was? Hast du denn um Vergebung gebeten? Ja, habe ich, aber mein Gefühl von Schmutz und Dreck und Unreinsein ist bis heute geblieben. Ich sage, wie, 80 bist du und 40 Jahre lang? Und sie hatte Tränen in den Augen. Ja, sie kannte im Kopfe die Vergebung, aber die Vergebung war nicht bis in ihre Gefühle, in ihre Emotionen gerutscht. Sie konnte sich nicht vergeben, dass ich das gemacht habe. Wie konnte ich nur? Und ich habe zu ihr gesagt, hast du das wirklich dem Herrn gebracht? Ja, wirklich auch nicht nur einmal, schon viele Male. Ich sage, was meinst du denn, was der Herr damit gemacht hat? Hält er dir das immer wieder vor, 40 Jahre lang? Wird wieder aufs Butterbrot geschmiert? Nee, der Herr vergibt schon. So, und was sagt er dann? Johannesbrief 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, rein macht. Wenn das stimmt, was da steht, ist er treu und gerecht? Ja. So, wie sieht Jesus und der Vater dich jetzt? Und dann stutzte sie. Ungläubig. Nee, also kann ich nicht annehmen. Was steht denn da? Rein macht von aller. Okay, willst du glauben, dass das stimmt? Ja, merkt ihr manchmal, unsere Gefühle und Emotionen widersprechen dem, was da steht. Weil wir es nicht glauben können für uns. Ich kann das nicht annehmen, weil das war so schrecklich, was ich da gemacht habe. Das heißt, wollen wir nochmal fragen. Und wie sieht der Vater im Himmel dich jetzt? Und dann merktest du förmlich, wie das in ihrem Kopf kämpfte, in ihren Emotionen kämpfte. Sag nochmal, wie sieht der Vater im Himmel dich jetzt? Schmutzig, dreckig? Nein, sagte sie. Dann habe ich ihr noch ein paar Verse gegeben und sage so, jetzt wirst du 3 Wochen beten. Ich lege die Lüge ab, dass die Sünde von damals mich heute noch dreckig, schmutzig und unrein macht. Und ich nehme gerne die Wahrheit an, dass mein Vater im Himmel, weil ich die Sünde bekannt habe, mich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich nehme gerne an, was in Jesaja steht. Wenn eure Sünden blutrot wären, werden sie rein wie Schnee. Und ich nehme gerne an, was in Offenbarung 1, Vers 6 steht, dass ich abgewaschen und gereinigt bin durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Und ich rufe hiermit aus, dass ich rein bin im Namen Jesu. Wenn so eine Gewohnheit 40 Jahre im Kopfe sitzt und die Gedanken dadurch verunreinigt sind, dann reicht nicht ein einziges Gebet. Weil das ist im Kopf wie so eine Trampelfahrt, nicht, der sich da eingespielt hat, der unrein, unrein, unrein sagt. Das darf dann durch Wahrheit erneuert werden. Und das macht Jesus, weil er uns rein gemacht hat. Komm auf die Zielgeraden. Die Braut wartet gespannt auf den Bräutigam, denn um Mitternacht erhob sich ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Wir sind wieder beim Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und dann sagt Jesus am Schluss dieses Gleichnisses, und halte das nochmal fest, jedes Gleichnis hat eine Wahrheit. Nur eine. Also diskutiert nicht lange darüber im Hauskreis, was denn das Öl nun ist und bei welchem Krämer man vielleicht den Heiligen Geist kaufen kann. Ey, das ist alles Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, da gibt's also Kommentare und Auslegungen von Theologen, wo man hin muss, um das Öl zu... Jesus sagt eine Sache. Die Geschichte hat eine Wahrheit. Auch ihr, wachet, denn ihr wisset nicht den Tag und die Stunde, wann euer Herr kommt. Es geht nur um eine Sache. Sei wach. Und wer nun die fünf einen Jungfrauen sind und die fünf anderen, das sind, die einen sind schlafen und die anderen sind wach. Das ist alles. Sind die einen gläubig und die anderen ungläubig? Aber wenn sie ungläubig sind, wieso sind sie denn dann Jungfrauen? Und jetzt kommt eine falsche Lehre. Ach so, dann sind die also Christinnen gewesen, aber weil sie nicht wach waren, waren sie nicht dabei. Merkt ihr mal, was da plötzlich rauskommt für den Unsinn? Theologisch völlig daneben, weil man ein Gleichnis versucht zu interpretieren, indem man daraus eine Lehre zieht. Das sagt Jesus, das ist es nicht. Eine Wahrheit, bleibt wach. Hallo, wach bleiben. Hallo, wach. Gibt's auch irgendwie, ne? Ihr Lieben, ich will einfach hier schließen. Seid wach, haltet euch rein. Dankt Jesus für seine Liebe jeden Tag und die hält uns am allerwachsten. Und dann bleiben wir mit ihm verbunden. Ich habe die Geschichte gestern erzählt. Pastor Busch geht durch Essen, auch ein Novembertag, ne? Und dunkel, trübe, düster. Auf einmal hört er so eine Stimme. Singend, lachend, fröhlich, kommt in eine Hausecke, an den Hauseingang, sieht ein Mädchen auf Knien, wie sie die Fliesen und Steine schrubbt und singt und singt. Und der Pastor bleibt stehen und sagt, Mädchen, trüber Novembertag, du hast eine schwere Arbeit, was ist denn los, ey? Wieso kannst du denn so singen? Und dann dreht sie sich rum und schaut ihn an und sagt, Herr Pastor, Sie sind's. Wissen Sie denn nicht, ich heirate doch nächste Woche. Ich heirate. Was heißt das? Du gehst der Hochzeit entgegen. Auch wenn du mal auf den Knien rutschen musst oder die Knie gerade im Eimer sind. Freu dich. Du heiratst doch nächste Woche. Jesus, komm. Danke, Jesus, wirklich. Und dafür wollen wir dir von Herzen danken. Lass uns wach sein. Lass unsere Herzen bereit sein. Und zeig uns, dass du uns liebst, dass wir dich wieder lieben können. Preis sei dir.
Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Als alle Sünden mein Leben bauen. bezahlt für meine Schuld, damit ich lebe.